dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Hot Q Podcast zur Folge Whatever, ich weiß es nicht mehr.
22.
Wir machen. Wie viel?
22.
Irre. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie gesagt, ich habe den Überblick verloren. Aber ist nicht so schlimm. Stefan hat wieder mal den Durchblick, wie so oft. Und wir unterhalten uns tatsächlich wieder mal zu zweit. Und ihr habt schon rausgefunden, wer heute wieder mein Gesprächspartner sein wird. Hat sich schon zu Wort gemeldet. Guten Morgen, hätte ich beinahe gesagt. Stefan.
Naja, es ist Montag, 12.30 Uhr. Da kann man schon mal als DJ von morgen sprechen. Das ist ja in Ordnung.
Genau, ich habe auch immerhin schon 2 Stunden geschlafen heute.
Ja, immerhin. Du warst unterwegs gestern, ne? Also geht's mir nächste Woche. Nee, nächste Woche bin ich sonntags unterwegs.
Prima.
Ja.
Okay. Wir steigen gleich mal ein. Stefan, fängst du einmal mit deiner Woche an am besten?
Ja, gerne natürlich. Wie war meine Woche? Wie war eigentlich meine Woche? Darüber habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Ja, es ist, ich
nehme deine Zeit, ist nicht schlimm.
Ja, gerne. ich kürze es heute extrem ab. Also ist momentan alles geprägt vom neuen Auto, was ja kommt. Neue Alarmanlage kriegen wir gerade eingebaut, die dann auch mit der Zutrittserkennung besser kombiniert ist. Da freue ich mich sehr drüber. Über das Auto natürlich auch. Da bin ich gerade ein bisschen am struggeln, dass ich noch einen Termin kriege auf der Zulassungsstelle. Ja, ich kann es, wenn alles gut läuft, am Freitag, wenn nicht, dann erst kommende Woche abholen. Aber ich kann es abholen, das ist schon mal etwas. Und Veranstaltungstechnik war ich am Freitag in einem Weingut, habe da aufgelegt. Da hatte ich auch Melin mit dabei. Und das war einfach mal wieder cool. So, ich weiß nicht, irgendwie bin ich dann bei solchen Veranstaltungen immer mit weniger Druck unterwegs. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wenn das so eine öffentliche Veranstaltung ist, dann ist mir das irgendwie alles, da ist irgendwie nicht so der Druck da, wie wenn ich auf einer Hochzeit spiele.
Ja, es ist ja auch eine andere Verantwortung, ne?
Ja, klar. Und dementsprechend war das echt cool und es ging halt auch nur bis um 12 so richtig, genau. Ich glaube, 12 war Musik aus. 10 Uhr mussten wir schon extrem viel leiser machen. 11 Uhr nochmal viel leiser, weil mitten im Ort und Outdoor. Aber es war cool, hat Spaß gemacht. Am Samstag hatte ich dann eine Hochzeit. Die war auch sehr entspannt. Das war so das typische Beispiel, wie wir es letzte Woche besprochen haben, von ich hätte gerne mehr Party gehabt, aber für die Gäste war das absolut in Ordnung und die waren super happy und zufrieden. Aber ja, ich habe mich sehr an unseren Podcast zurückerinnert und habe es dann irgendwie auch ein bisschen selbst nochmal lockerer genommen, weil ich dann dachte, ja komm, die Leute feiern, die lachen, die haben Spaß. Das ist halt das Maximum. Das ist für die jetzt wahrscheinlich die Abrissparty, die für mich halt anders aussieht. War cool.
Sehr gut.
Wie war es bei dir?
Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ich bin am, ich steige mal schon mitten in der Woche ein. Bin ich am Dienstag geflogen oder am Mittwoch? Ich glaube, ich bin am Mittwoch geflogen, ne?
Ja. Ich glaube, ja. Mittwoch, ja.
Ich bin ja in Vertretung oder beziehungsweise als Vertreter der DJ Allianz der Einladung gefolgt, L-Acoustics bei der Keynote zu besuchen. Und in der Tat bin ich dann nach London geflogen und habe mir das Ganze natürlich auch angeschaut. Ganz großes Kompliment übrigens mal an die Organisation, an die Betreuung und alles, was damit so einhergeht. Also es war super organisiert, alles vom Feinsten. Geile Location im Roundhouse in London. Das ist so.
Das sah wirklich geil aus, ja.
Ortsteil Camden. Camden, ja. Und by the way, ist das der Ort, wo Amy Winehouse groß geworden ist. Steht auch eine schöne Statue. Sehr, sehr geiler, sehr, sehr geiler, geiles Event gewesen und bin da dann tatsächlich auch zwischendurch noch immer von Termin zu Termin dann am nächsten Tag, ich hatte 2, 3 Termine noch, wo nicht alles ganz funktioniert hat und habe ein bisschen Sightseeing betrieben und war ganz spannend auf jeden Fall für mich nach so langer Zeit mal wieder in London zu sein, auch mal ein bisschen ja, ein bisschen Wechsel zwischen beruflich und privat. Das Coole war, wir haben ja eigentlich was ganz anderes erwartet von L-Acoustics, Stefan, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich will unbedingt noch eins loslassen zu diesem Event, bevor wir da drauf eingehen, was da jetzt genau kam. Das kannst du auch viel, viel besser erklären, als ich das jemals könnte wahrscheinlich. Ich finde es total cool, dass es sowas jetzt halt auch mal in unserer Branche gibt. Ich kenne solche Events eigentlich immer nur von anderen Tech-Influencern, ja, die dann hier irgendwo nach, keine Ahnung, zum Apple Campus eingeladen werden auf irgendwelche Keynotes. Und ich würde mir wünschen, dass es so etwas für unsere Branche auch mehr geben würde. Nicht, weil ich jetzt irgendwie durch die Welt reisen will und mir das irgendwie vor Ort anschauen will, sondern weil man bei solchen Veranstaltungen einfach viel mehr Input bekommt, den wir dann natürlich auch an euch weitergeben können, wie so ein System funktioniert. Also was da auch für Gedanken hinten dran stecken, was die Entwickler sich gedacht haben. Oft hat man bei solchen Events ja auch die Möglichkeiten, mit den Entwicklern direkt zu sprechen. Und deswegen finde ich solche Keynotes unheimlich wertvoll. Und ich finde es total schön, dass wir jetzt mal die Möglichkeit hatten, weil das ist tatsächlich das erste Mal in der gesamten Geschichte auch des YouTube-Kanals, dass wir auf so eine Keynote eingeladen wurden. Und dann auch noch gleich so krass gemacht, ne? Also das sah ja wirklich geil aus auf den Bildern.
Aber ja, in der Tat, das war's. Hat auch unfassbar Spaß gemacht. Und ich hatte es ja schon erwähnt, also ich bin da auch sofort, ich war noch gar nicht ganz drin. Da bin ich schon von Mary Bethard da erkannt und angesprochen worden. Die hat mich dann gleich quasi an die Hand genommen. Und wir sind dann mit allen anderen natürlich auch zusammen rein in dieses, also diese unglaublich geile Location. Auch prädestiniert übrigens für genau das, was sie da vorgestellt haben, wofür L-Acoustics ja auch steht. Sowohl gute Anlagen, Line Arrays, als auch Mehrpunktbeschallung. Und der Name sagt ja schon Roundhouse, das ist ein runder Saal und das ist natürlich unfassbar cool gewesen. Aber ich will nicht allzu sehr darauf eingehen, weil dazu haben wir nachberichtet, wir werden in den News noch dazu sprechen. Und wer da mehr Informationen möchte, geht bei uns einfach auf die Webseite in die News-Reiter rein und liest sich da durch, was da passiert ist. Oder schaut einfach Instagram Reels an und so weiter und so fort. Wenn ihr schon da seid, ihr wisst, follow und so. Naja, genau. Besonders war für mich auch, ich kannte Linksfahren schon aus Australien, aber das ist unfassbar lange her und das Geile ist, also ich habe so viele Fragen, deswegen will ich das immer einfließen lassen, ich habe so viele Fragen gekriegt, ja wie ist es denn, ja das Fahren selber geht, das ist einfach, aber das Umdenken im Verkehr, das ist brachial.
Ja, aber die Schaltung ist ja dann links, ne?
Ja, ich habe bewusst ein automatisch genommen.
Also. Okay. Weil ich glaube, da würde ich durchdrehen, wenn ich plötzlich mit links schalten müsste.
Da habe ich drauf geachtet beim Mietwagen, dass ich da eine Automatik kriege. Und das Lustige ist ja tatsächlich, ich habe mir das so fest im Kopf verankert, eingestiegen, mich erstmal vertraut gemacht, bin losgefahren und ich fahre Richtung Schlagbaum aus dieser Verbindungsstation raus und was mache ich? Ich fahre an die rechte Schranke ran und dann steht einer vor mir und ich denke, was will der? Und ich hatte das so fest im Kopf, du musst links fahren, du musst links fahren, du musst links fahren und dann fahre ich rechts an diesen Schlagbaum ran. Und vor mir steht einer, der hupt und blinkt und was weiß ich nicht alles. Ich dachte, was will dieser Penner denn von mir? Und dann fiel mir ein, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich rückwärts und dann links an die Schranke ran und dann ging die auch auf. Und wieder andersrum, ich weiß nicht, hatte ich es gerade schon erwähnt, also das Fahren an sich ist okay, aber das Umdenken ist halt krass. Und jetzt ist halt das Folgendes passiert, auf dem Rückflug oder nach dem Rückflug, ich bin in Berlin gelandet.
Oh.
Und was mache ich? Ich gehe über die Straße und gucke als erstes nach rechts. Und das ist mir tatsächlich, das war so schnell, innerhalb von diesen 2 Tagen war das so schnell drin, dass ich automatisch, das steht ja auch in London überall auf der Straße drauf, look right, look left und so weiter und so fort. Ja. Und das stand jetzt in Berlin natürlich nicht mehr. Und was mache ich? Ich gehe rüber und gucke nach rechts. Und von links fängt es an zu hupen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also wäre mir fast zum Verhängnis geworden, auch da wieder zurückzudenken. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Genau. Ich bin ja tatsächlich dann gleich in Berlin geblieben, denn ich habe am Freitag dann noch die Superpust gleich mit besucht. Auch ein wichtiges Event für uns, nicht aus der technischen Sicht oder wegen dem Content, sondern weil, das habe ich auch in den Stories immer mal angesprochen, wir haben ja ganz viele Schnittmengen mit Producing, mit Live-Performern, mit allem Möglichen in der Musikindustrie. Und das führt eben dazu, dass viele Hersteller und Ansprechpartner, Kooperationspartner eben auch auf solchen Messen vertreten sind, die nicht primär unsere Zielgruppe hat. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, da hinzufahren und da präsent zu sein und natürlich dann entsprechend Termine mit Leuten zu machen, wo du sonst 3-4 Städte in Deutschland oder darüber hinaus abfahren musst. Die triffst du dann halt alle zentral auf solchen Veranstaltungen und das ist der Grund, warum wir eben auch auf solche Events hin müssen. Und deshalb war ich eben dann Freitag noch in Berlin. Genau. Das ist ebenfalls dann, ich habe den Nachbericht doch gar nicht geschrieben, heiliges Blechle. Das werdet ihr auch lesen, will ich auch nicht so weit drüber eingehen. Am Freitag bin ich zu Hause gewesen, habe gerade noch so meiner Tochter gute Nacht sagen können. Und bin dann am Samstag auf einem Jubiläum gewesen, Samstagveranstaltung gehabt. Sehr kleiner Rahmen, war gemütlich, war super, hat viel Spaß gemacht. Auf einer fremden Anlage, auf einer hauseigenen Anlage. Ich habe mich arrangiert, sagen wir es mal so. Lehne ich ja sonst kategorisch ab, aber ich habe es dem Gastgeber zuliebe, habe ich es trotzdem getan. Ich wurde nicht eines Besseren, aber ich wurde dahingehend belehrt, dass es nicht immer fatal katastrophal ist, eine Hausanlage zu nutzen. Es war nicht das Schönste, ich habe mich nicht ultra wohl gefühlt, aber ich habe einen guten Kompromiss für mich gefunden. Das hat trotzdem Spaß gemacht. Ich schließe nicht aus.
Ich muss sagen, so generell schließe ich auch Hausanlagen nicht aus. Also es gibt manche Locations, wir haben auch Locations, wo dann auch eine Void-Anlage verbaut ist. Ne? Also Ausnahmen bestätigen die Regel.
Es geht aber eben um die unbekannte, um die Variable. Ne? Und jetzt weiß ich, okay, ich kenne diese Anlage und ist alles in Ordnung, kann ich machen. Ne? Und das hat auch, wie gesagt, die Party an sich hat Spaß gemacht. Ja, und gestern, du hast es ja vorhin gerade erwähnt, gestern hatte ich auch Veranstaltung, auch ein kleines Jubiläum, eine Silberhochzeit. Hast du meine Storys gesehen?
Nee, noch nicht.
Das war so witzig, das ist mir auch zum ersten Mal passiert, dass der Gastgeber, ich hatte gerade ein Foto von meinem Dings machen wollen hier, von meinem Setup. Und dann der Gastgeber hier so jubelnd durchs Bild. Total geil.
Geil.
Muss mal gucken, das ist lustig. Ich glaube, ich speichere mir das auch als Reel ab. Und das fand er total witzig. Ich sag, darf ich das so posten? Ja, aber muss mich mit markieren, sagt er. Und er war so voller Vorfreude. Das war eine Silberhochzeit tatsächlich. Und hat auch ultra viel Spaß gemacht, weil auch wieder in meinem Wohnzimmer stattgefunden quasi. Ich behaupte das immer schön, mein Wohnzimmer. Du kennst das Haus mittlerweile, das Heizhaus, Schlosshotel zu Güstrow. Und deswegen war das auch ein Highlight. Und das, ich war dann heute Morgen bei Zeiten irgendwann wieder zu Hause und ab um 9 war wieder Bürozeit. Also wir sind wieder in dieser Woche angekommen. Jetzt sind wir hier und wir sprechen über was genau, Stefan?
Ja, also unser Hauptthema heute wird sich so ein bisschen um Finanzen kümmern. Ich kriege das immer wieder auch mit von Kollegen, die mir dann berichten, es ist gerade ein bisschen schwierig mit den Finanzen und so weiter. Und da wollen wir einfach heute mal ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist so der Plan.
Ja, das wollen wir noch machen. Wo wollen wir, jetzt ist das Thema riesig. Also jetzt haben die Ersten wahrscheinlich schon wieder gleich die Kinnlade runter und die Augen zu. Hoffentlich nicht am Steuer, weil es geht um ein trockenes Thema, um ein Thema, in dem sich ganz, ganz viele Kollegen nicht nur unserer Branche, sondern auch anderen Branchen gern mal verwehren oder das Ganze nach hinten rausschieben. Aber es ist, so müssen wir sagen, eines der Kernthemen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Also ist jetzt die Frage, wo steigen wir ein? Denn wo ist der Anfang und wo ist das Ende in diesem Thema?
Boah, wie du schon sagst, ist halt ein Riesenthema und ich kann euch schon mal insofern versprechen, das wird nicht trocken. Ihr kennt Olli, ihr kennt mich. Wir schaffen das immer, die Themen irgendwie locker rüberzubringen. Ich würde einfach mal so ein bisschen erfahrungstechnisch einsteigen. Wie sind denn deine Erfahrungen so? Also ich kriege das ja oft zugetragen. Ich selbst hatte auch schon finanzielle Engpässe. Ja, ich meine, jetzt mal Corona außen vor gelassen, aber auch darüber hinaus, als ich damals gestartet bin in die volle Selbstständigkeit, da ging es mir finanziell auch nicht von Tag 1 an super prima. Wie hast du das so bisher erlebt oder wie sind so deine Eindrücke mit Gesprächen von Kollegen und so weiter?
Na, ich würde erstmal mit dem Eindruck persönlich bei mir bleiben, weil ich bin so das Paradebeispiel für eine absolute Katastrophe, wie man es nicht macht, zumindest beim Start. ich habe da tatsächlich einiges falsch gemacht und dann auch erst langfristig auf deinen Raten hin zum Beispiel auch geändert und angepasst. Und dann ist so das Paradebeispiel, was ich mir da mal rausnehme, zum Beispiel das Thema Anzahlungen. Für mich war das immer so ein ganz schwieriges Thema, weil ich das irgendwie keinem zumuten wollte. Also Befindlichkeiten. Letztendlich ist es aber so, wir haben ja auch schon lang und breit darüber gesprochen, das ist ganz regulär im gewissen Maße Anzahlungen zu nehmen. Und warum ich mich so lange habe dagegen verwehrt, weiß ich, kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, so transparent kann ich auch sein, ich habe seit diesem Jahr, mit Beginn diesem Jahr erst mit Anzahlungen angefangen. Und ich muss dazu sagen, wenn ich das nicht getan hätte, dann würde es mir jetzt noch wesentlich schlechter gehen, als es das jetzt nicht gerade vielleicht geht. Aber ich muss schon zugeben, ich bin in einer schwierigen Phase, weil ich durch den Winter ganz schön zu kämpfen hatte. Und ich bin froh, dass die Saison jetzt losgegangen ist. Das war bitter nötig, denn alles, was an Reserven und so weiter noch da war, das ist aufgebraucht. Und ohne die Anzahlungen, wie mit denen ich im Stand Januar dann angefangen habe, dann hätte es jetzt ganz schlimm ausgesehen, ne? Und wir bilden ja immer ab, so eine große Bubble und hey, wir machen Agenturen und wir machen dies und jenes und drum und dran, aber wir müssen eben auch mal sagen, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt uns, also ich spreche jetzt nur für mich, auch bei mir sind immer noch schwierige Zeiten, denn das Ganze parallel zu betreiben ist extrem schwierig und mir persönlich zum Beispiel, um da jetzt vielleicht auch mal ja, und um aus eigener Erfahrung auch zu sprechen, trotzdem, dass wir mit extremen Zahlen jonglieren, passiert es mir oder ist es mir auch häufig passiert, dass selbst Kleinstbeträge ich den Überblick verloren habe. Seien das jetzt Mitgliedsbeiträge bei anderen Sachen oder eben auch mal Verpflichtungen, die vielleicht, wo wir jetzt von 15, 20, 30, 40 Euro reden, auch das ist mir passiert, aufgrund einer fehlerhaften Planung mit Kontentrennung zum Beispiel auch. Und Rücklagenbildung und all drum und dran, das ist mir oder passiert mir aktuell auch und deswegen bin ich da auch nicht fehlerfrei. Und mein Ansinnen ist es natürlich, da auch hinterherzukommen, aber ich kenne auch viele Beispiele und Kollegen, denen es ähnlich geht. Und das ist jetzt auch nichts Verwerfliches, aber man sollte einfach mal drüber nachdenken, wie stellt man sich auf oder bin ich denn tatsächlich in der Lage, den Verpflichtungen dann auch nachzukommen, gerade wenn es jetzt auch um Beiträge geht, zum Beispiel, wir bleiben beim Thema Beiträge, dass wir zum Beispiel einen Mitgliedsbeitrag jetzt entrichten, wir nehmen jetzt mal fiktiv 25 Euro, dass wir dort auch dafür sorgen müssen, dass auf dem Geschäftskonto, wenn das jetzt, sagen wir mal, ist ja auch egal, eine Mitgliedschaft in einem Verband ist zum Beispiel, ich mache eine schöne Parallele, und wenn wir das zum Beispiel haben, dass wir dafür sorgen, dass dieses Konto entsprechend auch gedeckt ist, weil wie sieht das auch aus? Ich fühle mich damit selber unwohl, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt irgendwo da Mitglied und von einem Geschäftskonto ist es nicht mal möglich, 25 Euro abzubuchen zum Beginn eines Monats oder so. Mhm. Oh, ist schwierig, also irgendwas
das so, läuft also wenn, ja dann. Wenn 25 Euro nicht abgebucht werden können, das ist nicht schwierig. Das ist höchst kritisch. Also das ist Alarmstufe dunkelrot. Das ist wirklich. Ja,
das suggeriert auf jeden Fall nichts Gutes beim Gegenüber. Und also das, wie gesagt, ich möchte mich da nicht freisprechen. Mir ist das auch passiert. Aber es ist halt, sind Dinge, die muss man dann angehen, ne?
Ja, definitiv. Ich meine, wenn sowas mal passiert, ist es ja auch trotzdem doof, ja, aber wenn das halt häufiger passiert, ist es halt wirklich ein richtiges Problem und zwar nicht von demjenigen, der abbucht, sondern derjenige, der abgebucht bekommt, bei dem die Rücklassschrift eben entsteht, weil zum einen entstehen da ja noch mehr Kosten dann dadurch, aber ich sehe das immer so schwierig, wenn nicht mal 25, 30 oder wie in unserem Fall jetzt bei der DJ Allianz knapp über 50 Euro abgebucht werden können. Das ist ja nicht viel Geld. Ja, also das ist ja jetzt nicht, ich denke mir immer, wenn 50 Euro nicht abgebucht werden können, was ist derjenige? Also, ne, ich meine, irgendwie brauchst du doch auch Geld auf dem Konto, um irgendwie dein Essen bezahlen zu können oder sonstiges. Und wenn ich nicht mal 50 Euro auf dem Konto habe, also dann ist wirklich, da kann man nicht mehr, also da mache ich mir wirklich sehr, sehr Sorgen um die Kollegen, die das betrifft. Es ist gar nicht so, das soll jetzt irgendwie gar nicht abwertend sein oder sowas, um Gottes Willen. Ich mache mir da wirklich Sorgen, weil ich dann das Gefühl habe, da läuft irgendwas schief. Und es gibt ja auch viele Kollegen, mit denen ich da schon gesprochen habe, also die einfach auf mich zugekommen sind, gesagt haben, Stefan, ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt weitermachen soll. Finanzamt hat geschrieben oder wie auch immer. Mein Finanzamt ist immer Worst Case, das wissen wir alle. Finanzamt und Krankenkasse. Ganz, ganz schwierig. Aber auch da gibt's natürlich Möglichkeiten. Und oft ist es dann so, dass ich mit den Kollegen dann halt einfach mal so diese ganze Situation durchgehe und mir dann auch Zeit nehme und genau schaue, woran liegt es jetzt, dass es überhaupt so weit gekommen ist, ne? Und ich glaube, das ist jetzt das, wo, glaube ich, jeder Zuhörer hier aus dem Podcast hoffentlich etwas mitnehmen kann, weil wir jetzt sowohl Olli als auch ich einfach viele, viele Praxistipps euch auch auf den Weg geben wollen, wie ihr das verhindern könnt, dass es überhaupt so weit kommt, dass eben 20, 30 Euro nicht abgebucht werden können. Weil das ist wirklich was, also wie Olli schon so schön sagt, erstens mal suggeriert das ein ganz, ganz blödes Bild nach außen, wenn 50 Euro nicht abgebucht werden können. Und zum anderen, ich glaube, man schläft auch nicht so ruhig. Weil das Problem hat man ja definitiv. Man ja, weiß, was abgeht, ne? Und
also tatsächlich könnte man ja grundlegend schon mal empfehlen, dass man, um den Überblick zu wahren, eine Trennung vornimmt, nämlich vom Privaten und vom Geschäftlichen. Also, dass man das wirklich voneinander trennt, dass man auch weiß, welche Ausgaben gehören auf welche Seite, damit man es sich natürlich auch leichter macht und den Überblick behalten kann, was sind jetzt meine privaten Ausgaben, da muss ich ganz ehrlich, also da bin ich immer noch nicht so, dass ich wirklich alles feinsäuberlich weiß, was geht im Monat rein und raus, aber auf dem Geschäftlichen, da bin ich schon eher hinterher zu sagen, okay, ich habe diese, jene Verpflichtungen, dass ich nicht alles sagen kann, was reinkommt in der Selbstständigkeit, das ist, glaube ich, ganz normal, das kann jeder nachvollziehen, aber du weißt auf jeden Fall, was muss geschäftlich immer am Anfang oder Mitte des Monats immer auf dem Konto sein, damit alle Kosten gedeckt sind.
Ja.
Und das ist schon mal einfacher, wenn das separat auf einem Konto ist, als wenn da jetzt noch, keine Ahnung, der Lutscher von der Tankstelle dazwischen steht oder irgendwo, keine Ahnung, das Eis bei McDonald's. Na Stefan, McFlurry und so.
Ja. Ja, ich denke auch, und, also ich glaube, das ist einer der wichtigsten Tipps, die ich auch damals zum Start meiner nebenberuflichen Tätigkeit bekommen habe. Also ich habe schon sehr, sehr lange zwei Konten, ein privates und ein geschäftliches Konto. Und diesen Tipp habe ich ganz am Anfang bekommen, als ich mein Gewerbe angemeldet habe, tatsächlich von einem anderen Unternehmer, der gesagt hat, hey, wenn ich dir eins ans Herz legen kann, trenn deine privaten Ausgaben von deinen geschäftlichen und mach ein extra Geschäftskonto. Das kostet zwar meistens ein paar Euro im Monat, ja, aber den Überblick, den du dadurch gewinnst, der ist das definitiv wert, ja. Und mittlerweile gibt's echt coole Kontenmodelle. Contest hatten wir letztens auch in der Community mal besprochen, zum Beispiel
Revolut.
Revolut auch, gibt's, ne? Auch noch, genau, da gibt's wirklich coole Kontenmodelle extra für so Kleinstunternehmen, wie wir es ja meistens sind. Und ja, gerade bei Contest super praktisch, da kriegst du sogar angezeigt, wie viel Steuerrücklagen du brauchst, um deine Umsatzsteuer und so weiter abführen zu können.
Da sind wir jetzt tatsächlich auch schon bei einem weiteren Schritt, denn nämlich neben dem Geschäftskonto an sich empfiehlt es sich ja auch gleich, ein Rücklagenkonto noch dazu zu machen. Und das, Stefan, ist, glaube ich, kannst du am besten am kürzesten erklären, was das mit dem Rücklagenkonto noch auf sich hat.
Ja, also ich meine, die meisten von euch werden wahrscheinlich umsatzsteuerbefreit sein. Und man neigt halt auch gerne dazu, dann zu sagen, ah ja, ich bin ja steuerfrei. Aber was viele nicht verstehen oder nicht wissen, ist, dass ihr auch auf die Einkünfte aus eurer aus eurer selbstständigen Tätigkeit auch versteuern müsst, beziehungsweise das automatisch versteuert wird, weil ihr macht ja eine Einnahmenüberschussrechnung, die reicht ihr bei der Steuererklärung mit ein und dann wird euer Gewinn zu eurem zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet und das führt eigentlich fast immer, wenn man alles richtig macht, zu einer Nachzahlung am Anfang beim Finanzamt. Und um diese Nachzahlung einfach leisten zu können, macht es mega viel Sinn, mindestens 30% von jeder Gage auf die Seite zu legen. Und da macht man sich am besten ein eigenes Konto für. Und jedes Mal, wenn eine Rechnung vom Kunden bezahlt wird, nimmt man den Taschenrechner in die Hand. An den meisten Taschenrechnern gibt es auch die Möglichkeit, Prozente zu rechnen. Und dann geht man einfach hin und gibt diese Zahl ein, macht Minus und dann 30% und überweist sich genau diesen Betrag von dem Geschäftskonto auf dieses Unterkonto des Geschäftskontos, dass man eben Steuerrücklagen hat. Ich tendiere mittlerweile sogar dazu, dass ich allen den Tipp gebe, 50% wegzulegen. Das ist im ersten Moment hart. Aber das Schöne ist, am Ende des Jahres hat man gleich auch noch eine große Rücklage über die Steuerlast hinaus. Und jetzt kommen wir auch zu einem kleinen Punkt, der aber nicht unrelevant ist, sondern ein kleiner Tipp. Ich rate immer jedem Unternehmer, also jeder, der irgendwie ein Gewerbe angemeldet hat, egal ob klein, neben, wie auch immer, mindestens ein Jahr der Verbindlichkeiten auf dem Konto als Barreserve zu haben. Das heißt, um das nochmal vereinfacht zu sagen, Olli hat es vorhin so schön gesagt, man weiß ja, was jeden Monat mindestens auf dem Konto sein muss, um die Ausgaben decken zu können. Und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ihr monatliche Fixkosten habt mit Lagerkosten und was weiß ich alles, was da dazukommt von irgendwie 1.000 Euro, ja, dann braucht ihr 12.000 Euro auf dem Konto. Die solltet ihr immer auf dem Konto liegen haben, ist meine Meinung, weil es kann immer mal was sein. Ihr seid krank, habt Stress mit eurem Arbeitgeber, dürft irgendwie nicht mehr auflegen, weil ihr irgendwie im Hauptjob Probleme bekommt. Corona, ja, ich glaube, das ist uns allen noch in Gedanken, auch wenn es jetzt schon weit weg ist, irgendwie so gefühlt. Aber das sind alles so Punkte, wo vielleicht mal der Umsatz aus der selbstständigen Tätigkeit wegbrechen kann. Und dann braucht ihr einfach eine Reserve, um auch die Möglichkeit zu haben, wenn ich 12 Monate mich zurücklehnen kann und sagen kann, ey, scheiß drauf, ich habe mir jetzt das Bein gebrochen, ist jetzt halt so, aber meine Sachen sind trotzdem bezahlt.
Das ist aber ein komplizierter Bruch mit 12 Monaten.
Ja, das war jetzt ein dummes Beispiel. Also es gibt ja noch andere Krankheiten, wo man deutlich länger ausfällt. Aber man hat dann auch die Möglichkeit, man hat einfach diesen zeitlichen Puffer, sich drum kümmern zu können. Ja, und der ist unbezahlbar. Deswegen macht das auf jeden Fall. Ich weiß, das ist am Anfang nicht immer gleich möglich, aber arbeitet so schnell wie möglich darauf hin. Und wenn ihr 50% von eurer Gage immer zurücklegt, garantiere ich euch, werdet ihr das relativ schnell schaffen, diesen Betrag auf der Seite liegen zu haben. Spätestens ja. Nach einem Jahr ist der Drops meistens gelutscht.
Genau, und dann beginnt das wahre Verdienen, auf Deutsch gesagt, mit der Rücklage. Ist auch ein geileres Gefühl auf jeden Fall. Also muss ich auch dazu sagen, ich bleibe ja auch immer gern bei mir. Bei mir ist es aktuell tatsächlich nicht der Fall. Ich habe nicht die Rücklagen und ich habe sie auch noch nicht bilden können. Das hängt auch ein bisschen bei mir mit der Historie zusammen, denn ich hatte es erwähnt, ich habe auch einiges falsch gemacht und bin da jetzt bitterböse dabei, das Ganze natürlich auch irgendwie hinzukriegen. Und das kann ich auch schon mal mitgeben, dieses eine Jahr, wenn wir da jetzt beim Beispiel bleiben, das wirkt erstmal so, scheiße, ich will loslegen, ich will verdienen, alles drum und dran. Aber das eine Jahr hätte ich wahrscheinlich eher besser investiert gehabt, da in den sauren Apfel zu beißen, als jetzt die 3 Jahre, die ich das Ganze wieder versuche, gerade zu rücken. Also das kostet unfassbar viel Zeit, das hinterher wieder auf die Kette zu kriegen.
Das Schöne an Geld ist halt so generell, man kann es immer wieder verdienen. Also wenn Geld halt mal weg ist, ist halt weg, aber du kannst immer wieder Geld verdienen. Also das ist ja nichts.
Ohne Witz, du klingst wie so Finanzguru hier, wie hieß der früher, Jürgen Höller, Möller, keine Ahnung. Ach,
vergleich mich bitte nicht mit solchen Leuten.
Doch, das musst du manchmal so hinnehmen mit diesen Phrasen, mit denen du um die Ecke kommst.
Ja, aber das ist halt wirklich so, ne? Also ich meine, sind wir ehrlich, es ist hart manchmal, es ist wirklich hart und ich habe diese Zeiten auch durch, so ist es nicht. Ich war auch mit Minus auf dem Konto schon da gestanden. Ich würde lügen, wenn ich sagen, es wäre nicht so. Aber wenn du dann mal die ersten 10.000 Euro im Plus auf dem Konto hast, dann ist schon ein krasses Gefühl. Und wenn du mal dann 30, 40, 50 auf dem Konto hast, das ist irre. Und wenn du das erste Mal die 100.000 Euro auf dem Konto hast, dann drehst du innerlich durch. Das ist so ein Glücksgefühl, dass du das Geld auch irgendwann gar nicht mehr hergeben willst. Also wenn man es mal geschafft hat, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, dass man dass 50 Euro nicht abgebucht werden können im Monat, ja, und man dann wirklich mal ein paar tausend Euro, müsste ja nicht gleich 100.000 Euro sein, ja, aber mal so 10.000, 12.000 Euro auf dem Konto liegen hat, das beruhigt so unfassbar. Das nimmt so viel Stress weg. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die
DJs, aufgepasst! Wo kannst du heute eigentlich noch PA-Anlagen oder DJ-Technik live testen und direkt miteinander vergleichen? Online-Shops sind praktisch, aber dort spürst du nicht die Haptik eines Controllers und Probe hören? Keine Chance! Auf der Qpoint.dj am 11. und 12. Januar 2026 in Kassel bekommst du genau das. Über 1000 Quadratmeter vollgepackt mit DJ-Equipment, Lichttechnik, Softwareherstellern und echten Profis, die ihr Wissen mit dir teilen. Teste, vergleiche, vernetze dich und sichere dir die besten Deals direkt bei den Marken. Mit dabei Alpha Theta mit Pioneer DJ und Recordbox, Chauvet DJ, Sagitta, Hayspace, Book It Up, K&M, HK Audio, Eurolight und viele weitere. Auf unseren drei Stages erwarten dich den ganzen Tag Impulse und echtes Know-how. Unter anderem von Ex-Scooter-Produzent Sebastian Schilde, Ronny Rockstroh, Katrin Mendelsen und vielen anderen. Hol dir jetzt dein Ticket für nur 29,99. Qpoint.dj. Wir sehen uns in Kassel.
Diesen Puffer auch zu haben.
Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon mal zu einem der Kernthemen, die wir wirklich ganz dringend an noch viel, viel mehr Leute da draußen kommunizieren müssten und sollten. Also alle, die jetzt hier zuhören bei dem Thema und feststellen, hey, ich habe da noch ein, zwei Leute, die sollten das auch wissen, dann, wie gesagt, teilt den Podcast, teilt bitte auch gern die Inhalte, die wir dazu bereitstellen. Das sind oftmals Postings oder Beiträge oder eben auch YouTube-Videos. Auch da gibt es übrigens eine ganze Menge. Die werden so schlecht geklickt und angeguckt. Die müssen geschaut werden. Und wir sind beim Thema der Umsatzsteuer oder auch Mehrwertsteuer genannt. Und das ist ein Punkt, bei dem wir immer wieder feststellen, dass locker 70-80%, würde ich bald behaupten, da einen ganz falschen Eindruck haben, was das bedeutet und wie diese Steuer überhaupt zustande kommt. Und für wessen Vor- und Nachteile die überhaupt da ist. Also gut, Vor- und Nachteile abwägen bei Steuern, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Aber grundlegend gibt es einen großen Trugschluss, dass der Kleinunternehmer Umsatzsteuer befreit. Ja, dann habe ich weniger Stress. Aber dem ist eben nicht so. Stefan, vielleicht gibst du uns mal einen waghalsigen Einstieg direkt ins Thema.
Also ich glaube, weniger Stress stimmt schon. Im ersten Moment, im ersten Blick.
Im ersten Moment.
Ja, ist das vielleicht schon so. Ich muss jetzt ganz kurz überlegen, wie ich das so einfach und so kurz wie möglich formuliere. Aber ich glaube, eine der Kernaussagen ist ja immer, naja, die Umsatzsteuer, die spare ich mir, das gebe ich so einem Kunden weiter. Das heißt, ich mache mein Angebot 19% günstiger, ich kann mich dann günstiger anbieten und so kriege ich vielleicht dann auch mehr Aufträge. Das ist ja auch ein legitimer Gedanke. Aber den Gedanken.
Ich würde sogar bald noch weiter vorne einsetzen. Ich denke, die meisten machen sich eigentlich, das ist Bequemlichkeit. Sie melden das Gewerbe an und lassen die Steuer einfach außen vor, weil sie gar keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Da ist nicht der Gedanke dahinter, ich lasse die 19% weg, sondern sie befassen sich gar nicht erst damit, was das bedeutet.
Ja, das auch auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass es auch so ein Thema ist, so, naja, dann kann ich mich günstiger anbieten. Aber um auf dein Thema mal einzugehen, also dieses Thema, ich lasse den Stress weg. Also heutzutage ist das halt auch einfach gar kein Stress mehr, ne, Olli? Ich meine, du nutzt wahrscheinlich auch LexWare Office. Gibt ja auch noch andere Programme wie Safdesk und Co. Da machst du deine Umsatzsteuervoranmeldung mit einem Mausklick, ja. Und das Ding ist durch.
Weil, das müssen wir auch da ergänzen, warum? Weil da die Steuer automatisch mit erfasst wird bei Eingangs- und bei Ausgangsbelegen. Also da brauchst du dich eigentlich gar keiner mehr drum kümmern.
Ist halt deine Buchhaltung. Ich glaube, da gehen wir später auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, weil das auch ein wichtiger Tipp ist, was das Thema Buchhaltung angeht. Letztlich ist das kein Aufwand mehr mit der Umsatzsteuer. Das ist wirklich nur ein Mausklick und dann ist das Thema erledigt und dann geht das einmal im Quartal oder im Monat oder im Jahr vom Konto ab, je nachdem, wie man da eingestuft wird vom Finanzamt. Meistens ist es am Anfang quartalsweise und dann ist die Sache erledigt. Aber dieses Thema mit dem ich bin günstiger dadurch, dass ich keine Umsatzsteuer ausweise, und das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich so der Konsens, dass jeder macht das eigentlich so, ne? Jeder sagt so, ich will eigentlich nicht auf die Umsatzsteuer umstellen, weil dann bin ich ja 20% teurer. Das ist das, also 19%. Das ist das, was ich ganz, ganz oft von Kollegen höre, wenn ich zu denen sage, warum stellst du nicht um auf Umsatzsteuer? Du gängelst dich doch, also du tust dich doch selbst einschränken in deinem Unternehmen, dass du nur diese 22.500 Euro einnehmen kannst.
Ich glaube, es sind jetzt 25, ne? Aber es ist ja trotzdem, naja.
Nee, die, oder? Ich glaube.
Ja, wir halten uns nicht damit.
Ja, ist genau. Habe ich gesagt, das ist, das ist im Prinzip, wenn du ein Ferrari fährst und dann aber einen Polo-Motor einbaust, ist so. Du schränkst dich halt selbst damit ein. Und der viel bessere Gedanke, auch am Anfang, wenn ich anfange zu kalkulieren, wäre
erst
eigentlich.
Erst recht am Anfang.
Ja, wäre eigentlich, diese 19% schon mal mit zu kalkulieren, also dem Kunden quasi einen Preis zu geben, den er bezahlen würde mit Mehrwertsteuer. Du sparst dir aber die Mehrwertsteuer und hast im Prinzip 19% mehr Einnahmen. Das ist natürlich blöd, wenn du dann irgendwann mal die Umsatzsteuer ausweisen musst, weil dann hast du halt 19% weniger Geld auf dem Konto. Ja, also schon erstmal auf dem Konto, aber du musst da halt ans Finanzamt weitermachen. Aber diese ganze Zeit davor, was bei vielen Kollegen ja oft viele Jahre sind, bis man zu diesem Punkt kommt, ja, verdienst du effektiv 19% mehr. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du nimmst irgendwie 1200 Euro für deine Dienstleistung als DJ, ja, und du ziehst davon mal 19% ab, dann sind wir bei 970 Euro, irgendwie sowas, roundabout, ja, das heißt, du hast, jetzt muss ich mit Dorntaschenrechner rechnen, so, das heißt, du hast so roundabout 230 Euro pro Gig mehr in der Tasche, als wenn du gleich 970 Euro verlangen würdest und dich günstiger machen würdest, ja. Also du nimmst einfach von Anfang an die 1200 Euro statt die 970 Euro, hast die Umsatzsteuer im Prinzip für dich einkalkuliert, aber du verdienst 230 Euro mehr, weil du ja die Umsatzsteuer nicht abführen musst. Nur wenn du jetzt im Jahr 10 Gigs spielst, dann sind es im Jahr 2300 Euro. Jetzt gehen wir mal davon aus, du brauchst 5 Jahre, um in diesen Bereich zu kommen, dass du die Umsatzsteuer abführen musst, ja, und dann sprechen wir hier locker von 15, wenn nicht sogar 20.000 Euro, je nachdem, wie viele Gigs du dann tatsächlich gespielt hast, die du mehr an Kapital zur Verfügung hast, einfach weil du die Umsatzsteuer schon mal mitberechnet hast. Und so war die Umsatzsteuerbefreiung eigentlich auch ursprünglich vom Gesetzgeber gedacht. Es war nie gedacht, dass die Unternehmer hingehen und sich günstiger anbieten, weil sie jetzt keine Umsatzsteuer abführen. Es war eigentlich immer so gedacht, dass der Unternehmer mehr Geld zur Verfügung hat, um sein Unternehmen aufzubauen, um irgendwann wirklich dann davon leben zu können und in die Selbstständigkeit zu kommen. Das ist eigentlich eine Hilfe des Staates für jeden, der umsatzsteuerbefreit ist, sein Unternehmen wachsen zu lassen. Und das ist so ein Grundsatzgedanke, den es uns auch wichtig ist, euch mal mit auf den Weg zu geben, das einfach mal von einer anderen Seite zu betrachten. Und der zweite Punkt ist, was auch viele Kollegen dann nicht so auf dem Schirm haben, dann sind sie umsatzsteuerpflichtig Und dann kommen die 1200 Euro auf dem Konto an und man lässt sie alles auf einem Konto liegen. Ja, und dann gibt man sie auch aus. Und zwar nicht nur die 900, ich glaube, es sind 972 Euro oder sowas, was dann dabei rauskommt, was noch überbleibt, sondern die geben halt wirklich die 1200 Euro aus, weil ich habe sie ja so reingekriegt. Und das ist auch total wichtig. Also wenn ihr dann so ein Konto habt, wo ihr eure Steuerrücklagen macht, dann müssen da auch die Umsatzsteuerrücklagen mit hinzu. Und jetzt wird's halt langsam schon richtig blöd, ne? Jetzt ziehen wir im Prinzip 50% von unserer Gage ab für die Einkommenssteuerrücklagen. Und wir ziehen dann nochmal, also sind ja nicht nur Einkommenssteuerrücklagen, sind ja auch unternehmerische Rücklagen mit inbegriffen. Und dann müssen wir aber nochmal 19% von unserer Gage abziehen, die ans Finanzamt gehen. Und wenn du jetzt 2200 Euro nimmst, ja, und ziehst da einmal, ja gut, du musst ja im Prinzip auf einen Schlag dann 69% abziehen. Dann hast du am Ende noch 372 Euro verdient.
Jetzt hast du dein Versprechen gebrochen.
Was?
Dass es nicht trocken wird.
Ach, scheiße, sorry. Ja, aber also, ich meine, da muss man auch mal, die Zahlen muss man ja auch mal nennen, dass man
ja,
ein Gefühl
ja
dafür kriegt.
Aber wir haben dazu ja mehr als genug Inhalte, die man sich, wo uns wirklich nachvollziehen, weil selbst ich konnte dir jetzt nicht so wirklich gut folgen. Also für alle, die da zuhören, schaut euch bitte um bei uns auf den Kanälen nach den Möglichkeiten. Wir haben genug auch frei zugänglich, da wo ihr euch das anschauen könnt, beziehungsweise direkt auch YouTube und Co.
Da hast du
dann schaut euch das dort bitte auch an, weil dort ist es ausführlich auch mit Experten beschrieben.
Das stimmt, ja, da haben wir ja sogar den Kevin mit im Boot gehabt,
genau.
Für die Videos.
Was ich hier jetzt noch gerne mit einfließen lassen wollte, weil ich vorhin sagte, auch besonders zu Beginn ist es eigentlich schon wichtig, die Umsatzsteuer mit einzuplanen. Wir schlagen jetzt auch ein bisschen die Brücke gleich zum nächsten Thema, nämlich mit Ausgaben, weil... Es ist ja auch wichtig, mal fiktiver Fall, du startest als DJ durch, du bist eigentlich noch im Hobby-DJ, du hast gerade vielleicht 3 CDs und hast einen Laptop zur Verfügung, jetzt willst du dir einen Controller kaufen, du willst dir eine kleine Anlage kaufen, wir bleiben jetzt mal im kleinen Segment, ne? Dann holst du dir noch 3 Lampen dazu. Und du hast jetzt, wir gehen jetzt mal vom Idealfall aus, du hast jetzt vielleicht schon 5, 6, 7, 8 Veranstaltungen geplant, weil jetzt willst du eben dieses Gewerbe anmelden, weil du weißt, dass du mehrere Veranstaltungen hast. Und jetzt kommt eben immer dieser Trugschluss, ich höre ganz oft Leute, ja, Umsatzsteuerbefreiung reicht mir, ich habe ja bloß 5 bis 10 Gigs im Jahr, was soll das, ich mache ein Kleinunternehmen. Aber ihr habt doch unfassbar viel Ausgaben, was kostet denn unsere Technik? Also locker, selbst derjenige, der im 5 bis 10 Veranstaltungssegment unterwegs ist pro Jahr, selbst der hat doch eine Anlage von mindestens, ich sag mal, ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro ist sein Equipment bestimmt wert. Und das ist schon unterstes Minimum bei dem, was das Zeug so da draußen kostet. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wenn wir ein Unternehmen gründen sozusagen, jetzt haben wir doch entsprechend auch die Ausgaben. Angenommen, wir nehmen jetzt mal 5.000 Euro. Oder wir nehmen mal 10, lässt sich besser rechnen.
Ich wollte gerade sagen, nehmen lieber 10, weil es auch viel realistischer ist. Allein so ein Prime 4 kostet ja schon 2.500 Euro, eine Anlage irgendwie 3.000. Also bis bei 10.000 Euro bist du so schnell.
Ja, wir lassen es da mal stehen. Und jetzt hast du eben erwartungsgemäß deine, keine Ahnung, 10 Gigs, hast du vorhin gesagt, sind wir bei 12.000 und, 12.000, paar zerquetschte. Und jetzt nimmst du von diesen 12.000 und diese 19% runter, die du ja abführen musst, theoretisch. Mhm. Aber du hast ja auch die Ausgaben in Höhe von 10.000 und wenn du davon die 19% jetzt auch nochmal runternimmst, die kannst du nämlich komplett dann auch gegenrechnen in den Ausgaben. Das heißt, du minderst deine Einnahmen und damit eben auch deinen Steuersatz. Und das ist schon die Entscheidung, die gefällt werden sollte bei Gründung, ob ich jetzt wirklich die Kleinunternehmerregelung nehmen muss, das lohnt sich eigentlich am meisten nur für die Leute, die ein Gewerbe anmelden, die wenig in Vorleistung gehen müssen mit Anschaffungen und so weiter und so fort. Dann lohnt sich die Kleinunternehmerregelung in jedem Fall. Für uns als DJs, das müssen wir ganz knallhart so sagen, selbst im Anfangsstadium mit nur 5 Mucken im Jahr, lohnt sich diese Kleinunternehmerregelung nicht. Mhm. Sie lohnt sich einfach nicht. In ganz seltenen Fällen vielleicht, okay, aber grundlegend, für dem, was wir an Aufwand betreiben, beziehungsweise an Vorleistung gehen müssen mit Anschaffung, lohnt sich eine Umsatzsteuerbefreiung schlichtweg nicht.
Ja, muss ich, also bin ich jetzt, ich glaube, da muss man eher mehr auf einen Einzelfall eingehen, weil häufig ist es ja auch so, dass man vielleicht langfristig denken muss. Und wenn jemand langfristig nicht vorhat, über die 22,5 oder wenn es jetzt 25 sind, 25.000 Euro zu kommen, das ist diese Grenze, wo du quasi umsatzsteuerpflichtig wirst, ob du willst oder nicht. Wenn du vorhast, da langfristig drunter zu bleiben, dann kann es schon Sinn machen, das in Kauf zu nehmen, weil es sind knapp, also bei 10.000 Euro sind es 1.900 Euro.
Und die genau für diese Einzelfälle, würde ich sagen, ist es nämlich genau gut beschrieben in den Videos.
Ja, definitiv. Aber man muss es trotzdem mal kurz anreißen. Wenn wir gerade so bei dem Thema Umsatzsteuern oder Steuern allgemein sind, und das ist ein mega krasses, trockenes Thema, das ist total wichtig. Es gibt ja diesen typischen Satz, Olli, ne? Den hast du bestimmt auch schon 100-mal gehört, so. Ah, scheiße, es ist Ende vom Jahr, ich muss noch mal ein bisschen was kaufen, weil sonst muss ich so viel Steuern bezahlen.
Grande Katastrophe.
Oh.
Einer der größten Trugschlüsse direkt nach der Umsatzsteuer.
Ja, ja gut, also ich sag mal so, wenn man mit der ganzen Geschichte unter der Abschreibungsgrenze bleibt, ja, dann ist das ja in Ordnung. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie für 800 Euro irgendwie einen neuen Lichteffekt kaufe, dann kann man damit ja tatsächlich seine Steuern erstmal minimieren, seine Steuerlast.
Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, wie viel von dem, was bei uns in unserer Branche relevant ist, kommt denn dafür in Frage, abschreibungsfrei zu bleiben?
Relativ wenig, wenn wir ehrlich sind. Und das ist auch genau der Punkt, der aber vielen echt zum Verhängnis wird, weil ich habe das jetzt tatsächlich mehrfach mitbekommen, dass Kollegen das gesagt haben, haben sich dann für wirklich viel Geld, der eine Kollege, um den es da im Detail geht, ging es um 15.000 Euro. Da war es letzten Endes so, dass ja dann das Ganze abgeschrieben werden muss auf mehrere Jahre. Und Effekt ist, dass der hat das im Dezember gekauft und konnte natürlich laut AFA-Tabelle nur einen Monat dieser 15.000 Euro geltend machen. Hat ja aber die 15.000 Euro überwiesen. Das heißt, die 15.000 Euro hatte er nicht mehr als Geld auf dem Konto, aber immer noch als Wert, nämlich die neue Anlage in seinem Unternehmen. Und hat das ja auch als Gewinn irgendwann mal eingenommen. Das heißt, er musste die 15.000 Euro voll versteuern, hatte sie aber effektiv gar nicht mehr da. Und er wollte eigentlich Steuern sparen. Und am Ende hat er mehr Steuern ausgeben müssen, als er im Prinzip gespart hätte durch die Anschaffung. Das bringt mich dann auch gleich zum nächsten Thema. Wenn wir als Unternehmen große Anschaffungen machen, macht es häufig Sinn, diese Anschaffungen nicht auf einmal zu machen, also nicht auf einmal zu bezahlen, sondern das auch, wenn man die Liquidität auf dem Konto hat, trotzdem per Leasing abzuwickeln. Und ob man das jetzt über irgendeine Leasingbank macht, mit der man sowieso zusammenarbeitet, vielleicht auch die Hausbank oder mit einer anderen Bank, das steht ja einem jetzt völlig frei. Wir haben als DJ Allianz ja auch unseren Partner ABC Finance. Olli, da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, mit dem sich das auch lohnt. Aber Fakt ist, wenn ihr über ein Leasing eine große Anschaffung macht, dann habt ihr immer den Vorteil, dass ihr nicht nach AFA abschreibt. Das heißt, die Leasingrate, die ist zu 100% Betriebsausgabe. Ja, und die könnt ihr auch sofort als 100% Betriebsausgabe steuerlich geltend machen. Vorausgesetzt natürlich, in dem Vertrag steht nicht drin, dass ihr das Ding offiziell am Ende behaltet. Das ist wichtig. Nichtsdestotrotz haben die Leasingfirmen, insbesondere ABC Finance, ja aber gar nicht das Interesse, das Zeug danach zu behalten. Das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, die Sachen danach aus dem Leasingvertrag rauszukaufen. Geht jetzt selbst bei Apple. Ja, wenn ich mir mein MacBook lease, kann ich es am Ende auch rauskaufen. Und zum Thema ABC Finance, Olli, kannst du jetzt gerne noch was sagen?
Was genau? Du hast gerade alles erwähnt, was wichtig ist.
Versicherung und den ganzen Kram?
Ja, okay, gut, du hast mich. Aber ja, ja. Klar.
Wollte ich also, dir mal den Ball zuspielen? Ne?
Ja. Du musst schon Medizinball sein, damit ich das begreife. genau, also was darüber hinaus gibt, natürlich, also einer der wesentlichen Punkte hast du gerade angesprochen, voll abschreibbar und sofort, ne? Und was dazu kommt, ist halt die Sicherheit. Und das ist ganz cool, weil nicht selbstverständlich ist, in welchem Umfang das Ganze auch abgedeckt wird, wie zum Beispiel eben auch Diebstahl und das ist ganz wichtig, Unterschlagung. Und das ist ein Punkt, den hat man erstmal so gar nicht auf dem Schirm, weil der berührt einen erst, wenn es soweit ist. Und das kommt dann zum Tragen, wenn du zum Beispiel eine Anlage hast und du sagst, okay, der Kumpel oder irgendwie sogar eine Vermietstation, das ist dann der regulärste Fall wahrscheinlich, dass jetzt ging meine Erinnerung an, wir haben noch ein Meeting, und zwar, dass du, gerade wenn du vermietest, den Leuten das rausgeben kannst und wenn du dann die Anlage nicht zurückbekommst, dann ist das kein Diebstahl, sondern es ist eine Unterschlagung, obwohl es wie ein Diebstahl wirkt oder abgehandelt wird. Es ist eine Unterschlagung und jetzt schaut mal in eure Versicherungspolicen rein. Unterschlagung wird zu 99% nämlich nicht abgedeckt. Und das ist das Schöne an ABC Finance. Die sind ja spezialisiert auf die Veranstaltungsbranche. Die sind ja genau, kommen aus dieser Branche und sind, die Konzepte sind dafür auch direkt ausgelegt, dass auch die Unterschlagung mit versichert ist. Und das ist eben einer der Gamechanger schlechthin, dass wenn du deine Anlage wirklich vermietest oder verleihst und sie wird dir nicht zurückgebracht oder vielleicht auch nicht in dem, na gut, das wäre dann ein Schaden, aber wenn sie dir nicht zurückgebracht wird, dann wird auch die Unterschlagung dann mit sozusagen abgedeckt. Und das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, weil den hat man erst auf dem Schirm, wenn es soweit ist. Und da kann das manchmal auch der langjährige Geschäftspartner sein, der plötzlich auf einmal auf den Malediven wohnt. Das, ohne Witz, kann passieren, ist, wir hören manchmal Beispiele, wo wir denken, das ist ein Film, aber die sind wirklich geschehen. Genau. Und auch da, wir haben gerade erst das Reel rausgehauen, ne?
Ja, genau.
Das offizielle Partnerschaft, genau. Auch da kriegt ihr natürlich auch im Mitgliederbereich und auch auf der Webseite bei uns noch mehr Informationen, was genau das bedeutet. Schaut euch das gerne mal an. Und dann findet man mit Sicherheit den richtigen Weg, um auch an neue Anschaffungen zu kommen, ohne einen extremen finanziellen Belastungen dann ausgesetzt zu sein.
Ja. Ja, und als letzter Tipp wollen wir euch einfach auch noch das Thema Buchhaltung ans Herz legen. Auch das ist eine Sache, um die muss man sich definitiv als DJ auch kümmern. Man schreibt Rechnungen, man hat Eingangsbelege und so weiter. Und da können wir euch auch unseren Partner LexOffice ans Herz legen, wo ihr dann auch, ich glaube, der aktuelle Deal ist irgendwie ein halbes Jahr kostenlos bekommt. Und da könnt ihr im Prinzip eure Eingangsbelege, also alles, was ihr an Ausgaben habt, die Rechnungen einfach in LexOffice direkt einpflegen, eure Rechnungen schreiben. Und das Coole ist, genau das hat Olli vorhin ja auch schön erwähnt, wenn das alles sowieso da drin ist, wird auch da die Steuer schon erfasst und auch die Umsatzsteuer. Und wenn ihr umsatzsteuerpflichtig seid, ist es ein Mausklick und die Umsatzsteuer geht direkt per Elster ans Finanzamt. Dann habt ihr auch da die Möglichkeit, per Mausklick euch eine Einnahmenüberschussrechnung am Ende des Jahres rauszuholen für eure Steuererklärung. Also das macht die Sache deutlich einfacher, vor allem, wenn man halt auch, und auch das ist eine Pflicht, die jeder von uns hat, hinten dran ist und diese Sache regelmäßig pflegt. Also bei mir ist jeden Montag Buchhaltungsvormittag, da mache ich immer meine Buchhaltung. Und klar, das muss man jetzt als Kleinunternehmer nicht wöchentlich machen, aber einmal im Monat sollte man dann die Belege auf jeden Fall einpflegen, das ist so mein Tipp. Ja, und ich denke, Olli, fällt dir noch irgendwas ein?
Jede Menge, aber das würde den Rahmen
sprengen. Das würde den Rahmen sprengen, dann wäre unser Podcast wahrscheinlich 4 Stunden lang. Uns wird sich keiner mehr anhören bis zum Ende. Aber ich glaube, das sind so die wesentlichen Tipps, die man beachten muss. Und das ist so wirklich das absolute Minimum. Wenn man das nicht weiß und das nicht beachtet, ich habe es letztens auch im Talkover gesagt, also wenn man das nicht weiß, dann sollte man eigentlich gar kein Gewerbe anmelden dürfen. Ist meine Meinung. Das sind die wirklich die absoluten Basics im Bereich Finanzierung, die du einfach wissen musst, als auch als DJ und auch als Kleingewerbler oder Nebenberufler. Ja, dann bleibt uns nichts weiter, als euch viel Spaß zu wünschen, oder? Für die nächste Woche, für die nächsten Gigs, die so für alle anstehen. Und genau, da war Feierabend, oder?
Und dann, wie gesagt, wenn ihr euch dazu noch mehr interessiert, Webseite, YouTube, ihr findet Schlagwortsuche.
Ich werde die Videos in die Shownotes packen.
Ja, perfekt.
Dann könnt ihr direkt drauflegen. In diesem Sinne,
Horrido.
Bye, bye.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß, für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hot Q ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, Hot Q zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten. Von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. Hot Q bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass, um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hot Q bringt den Sound für den neuen Tag. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. Hot Q macht's möglich, ein echter Traum. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Hot Q setzt den Marker im Leben. Ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt. Mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.